Jakob hatte zu diesem Mann, der mit ihm rang, gesagt: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn? Und er sprach: Wie heißt du? Und er antwortet: Jakob. Und er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Soweit dieses Wort, ich möchte mit uns noch beten. Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass du mir hilfst, das Richtige zu sagen und uns allen hilfst, das richtig zu verstehen, damit wir einen Gewinn für unser Leben haben, dass wir vorankommen, dass du uns voranbringen kannst. Danke, Herr, dass du hier bist, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen dürfen und dass du uns segnest. Amen. Wir müssen mal heute Morgen gemeinsam ein bisschen in das Leben des Jakob schauen, sonst verstehen wir diese Geschichte gar nicht so richtig. Ich denke, die meisten von uns kennen den Jakob, wissen, was der so alles erlebt hat. Und so ein paar Schlaglichter auf das Leben des Jakob möchte ich werfen heute Morgen. Es gibt ja kaum eine andere Gestalt in der Bibel, die uns so deutlich das Nebeneinander von Gut und Böse, das Auf und Ab im Leben, die Höhen und Tiefen zeigt. Jakob, das war ja ohne Frage ein Mann Gottes, ein Auserwählter Gottes, aber er war eben auch ein Mann mit vielen Schwächen und er war ein Mann, der einen langen Weg gehen musste, bis Gott mit ihm zurechtkam. Jakob und sein Bruder Esau, das kennen wir ja, das waren Zwillinge. Die Eltern waren Isaak und Rebekka. Esau, das war der erstgeborene Sohn. Ihm stand der Erstgeburtssegen zu. Und Esau wurde ein Jäger und wir lesen in der Bibel, dass sein Vater ihn ganz besonders gern hatte, weil er ihm ein schmackhaftes Wildbret zubereiten konnte und das aß der Isaak offenbar sehr gern. Und von Jakob lesen wir, dass er mehr ein gesitterter Mann war, der bei den Zelten blieb. Und die Mutter Rebekka hatte den Jakob-Leber. Und das ist schon das erste Problem. Es ist nicht gut, wenn Eltern Kinder vorziehen. Das bringt Probleme und es gab hier Probleme. Aber die Sache liegt noch viel tiefer. Jakob war ja tatsächlich der von Gott Auserwählte. Das hatte Gott schon der Rebekka gesagt, als die Kinder noch im Mutterleib waren. Und er hatte ihr vorausgesagt, dass zwei Völker in ihrem Leib sind und dass der Ältere dem Jüngeren wird dienen müssen. Und das war eigentlich ungewöhnlich, ne? Der Erste hatte immer das Sagen. Später erfüllt sich diese Verheißung dann auch, nur so wie diese ganze Geschichte abläuft im Leben, geht das ja oft so. So hatte Gott das eigentlich nicht geplant. Wenn man es so macht wie Jakob, dann muss man manche Umwege im Leben gehen, die man sich hätte sparen können. Wir werden noch sehen. Die Geschichte geht in 1. Mose 25 ja eigentlich schon los. Da kommt der Esau kaputt und erschöpft von der Arbeit, vom Feld nach Hause. Der ist fertig, der ist müde, der hat Hunger. Und er sieht dann seinen Bruder Jakob in der Küche stehen und Suppe kochen. Ungewöhnlich eigentlich, ne? Für einen Mann der damaligen Zeit. Aber na gut, der steht also und kocht Suppe und der Esau ist müde und sagt, gib mir doch ein bisschen hier von dem Gericht, was du kochst. Und der Jakob sagt, im Prinzip ja, aber so einfach geht das nicht. Verkaufe mir deine Erstgeburt, dann kriegst du auch hier was zu essen. Und diese Erstgeburt, das galt damals noch was. Das bedeutete, man hatte ein größeres Erbe. Man hatte die Leitung der Familie, wenn der Vater gestorben war, dann hatte man das Sagen. Über alle, über Geschwister, über alles, was so da versammelt war. Man hatte einen Ehrenplatz bei den Mahlzeiten und noch vieles andere mehr. Das Erstgeburtsrecht also war etwas wert und der Jakob hatte es ja nicht. Er war der zweite von den Zwillingen. Vielleicht nur eine Minute später geboren, aber Pech, ne? Und jetzt sehen wir, was der Esau für ein Mensch war, genau wie die Menschen auch heute sind. Er antwortet nämlich dem Jakob: Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir die Erstgeburt? Und Jakob sagt zu ihm, so schwöre mir, der war schlau, der wollte ganz sicher gehen. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Und so lesen wir in der Schrift, da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. Und die Bibel sagt uns, und so verachtete Esau seine Erstgeburt. Und so verachten die Leute heute das Evangelium, verachten den Glauben. Solche Menschen können nicht erwarten, gesegnet zu werden. Und so ein Typ war der Esau. Der war selbst schuld, dass er verworfen wurde. Und Gott wusste natürlich, dass es so kommen würde. Esau hatte mit seiner Zukunft nichts am Hut. Was bringt mir das Erstgeburtsrecht? Da kann ich drauf pfeifen. Ich bin müde, ich habe Hunger, jetzt brauche ich was zu essen. Mit anderen Worten, und wir kennen das auch heute, wenn wir mit Menschen sprechen, was ich heute habe, das ist mir wichtig. Was morgen kommt, was mit dem Himmel vielleicht ist, was mit der Ewigkeit ist, später nach dem Tod, das interessiert mich nicht. Ich habe jetzt Hunger, jetzt brauche ich was zu essen. Esau hat seine Zukunft verachtet und Jakob hat diese Gelegenheit genutzt. Und was er macht, ist natürlich falsch. Jakob war ja ein Mann, der eigentlich mit Gott lebte. Was er macht, ist falsch, das ist nicht in Ordnung. Aber dieser Jakob hat ein unbändiges Sehnen nach dem Segen. Und die Geschichte nimmt dann in 1. Mose 27 ihren Fortgang. Da will der Vater seinen ältesten Sohn, den Esau, segnen. Isaac ist alt geworden. Und die Bibel berichtet uns, dass seine Augen schwach sind, er konnte also nicht mehr gut oder gar nicht mehr sehen. Und er bittet den Esau doch noch einmal hinauszugehen auf die Jagd und ihm ein Wildbret zu beschaffen und das ihm zu besorgen. Und dann wollte er essen und dann wollte er seinen Sohn segnen, bevor er sterbe, so lesen wir es in der Schrift. Und Rebekka, die Mutter, die hört das und ist damit natürlich gar nicht einverstanden und denkt, was machen wir jetzt? Eigentlich wollte ich den Segen ja für meinen jüngeren Sohn, für den Jakob, den habe ich ja lieber. Und sie sagt zu ihrem Sohn, geh mal schnell da raus auf die Weide und hol zwei Böcklein und dann werde ich die zubereiten, so wie es dein Vater gerne mag und dann bringst du ihm die rein und dann soll er dich segnen. Und der Jakob hat schon Bedenken erst und hat Angst, dass der Schwindel vielleicht auffliegen könnte, aber die Mutter zerstreut seine Bedenken und naja, es geschieht so. Und dann kommt dieser falsche Esau, der Jakob, mit diesem falschen Wildbret, nämlich einem Ziegenbock, zu seinem Vater rein. Und der Vater fragt ihn, wer bist du, mein Sohn? Und ich denke, das ist so der erste Halt, den Gott in das Leben dieses Jakob hineinstellt, diese Frage, wer bist du, mein Sohn? Und ich denke, das ging ihm durch Mark und Bein. Er wusste ja, dass er hier in falscher Richtung unterwegs war. Und diese Frage, wer bist du, was machst du hier eigentlich? Ich denke, das ist so eine Frage, mit der versucht auch Gott uns heute in unserer Zeit immer mal wieder zurechtzubringen, wenn wir in falsche Richtung unterwegs sind. Ich kenne das schon in meinem Leben, dass plötzlich die Frage vor mir steht, sag mal, was machst du hier eigentlich? Wessen Geistkind bist du eigentlich? Hier gehörst du doch gar nicht hin. Oder was du hier machst, das ist doch nicht in Ordnung. Und lassen wir uns einmal diese Frage vorlegen heute Morgen. Wer bin ich eigentlich? Wer sind wir eigentlich in Gottes Augen? Sind wir noch in richtige Richtung unterwegs oder ist der Weg falsch, auf dem wir gehen? Wir selbst haben ja von uns meistens eine gute Meinung. Und wenn wir mal die Leute in unserer Umgebung fragen, wer bist du, dann werden wir auch nur Positives hören. Und die Schrift sagt uns, die Menschen werden viel von sich halten, das ist normal. Man findet sich eigentlich ganz gut. Und was macht Jakob? Der sagt zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast, nun setz dich mal hin und iss schön und dann sollst du mich segnen. Der Jakob wollte wirklich gesegnet werden und das wollen wir ja eigentlich auch. Aber wie verkehrt macht es dieser Mann? Er verlangt nach Segen und das ist ja eine göttliche Wirkung, eine Wirkung des Heiligen Geistes, wenn wir nach Segen verlangen. Er verlangt nach Segen und Segen, was ist das letztlich? Das sind Mitteilungen Gottes in vielfältiger Weise in unser Leben hinein und die brauchen wir zum Leben, zum Überleben. Gottes Segen, das beinhaltet sein Durchtragen in Notsituationen, sein Durchtragen und seine Nähe, wenn wir am Ende unserer Kraft angelangt sind, wenn uns Kraft geschenkt wird, da, wo es menschlich gesehen eigentlich keine mehr gibt. Und Gottes Wort sagt uns, in Jeremia 17 können wir das lesen, gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist gesegnet. Aber damit hatte Jakob ein Problem, auf den Herrn verlassen. Er wollte die Dinge doch lieber selbst in die Hand nehmen und die Sache selber regeln. Jakob verlangt nach diesem Segen, nach diesem Erstgeburtssegen hier in dieser Geschichte, der ihm eigentlich ja gar nicht zustand. Und er macht es total falsch. Und obwohl Jakob ein von Gott Erwählter war, macht er hier diesen Umweg, den er sich hätte sparen können und der ihm eine lange Zeit Ungemach, wir werden das noch sehen, kosten wird. Worin lag sein Irrtum? Sein Irrtum bestand letztlich darin, wir können auch sagen seine Sünde, dass er das Ziel, was er vor Augen hatte, durch Geschicklichkeit und durch kluge Berechnung erreichen wollte. Und das geht nicht. Wir können den Segen Gottes nicht stehlen. Wir können die Bedingungen nicht umgehen. Jakobs Sehnsucht nach Segen ist ja im Grunde genommen vorbildlich, aber er macht es falsch. Durch Geschicklichkeit und kluge Berechnung können wir unser Ziel nicht erreichen, im Reich Gottes nicht. Vielleicht bei Menschen, aber nicht bei Gott. Jakob glaubte, alles an sich reißen zu müssen, alles selber tun zu müssen. Und das ist ja heute nicht viel anders. Der Mensch will alles selber machen, wir wollen unser Leben selbst in die Hand nehmen und heute nennen wir das so ganz modern Selbstverwirklichung. Gott ist damit nicht einverstanden, im Glauben funktioniert das nicht. Aber Jakob, wir werden das noch sehen und wir haben es ja schon gehört in der Geschichte, da vom Jabok erfuhr letztlich auch noch den Segen Gottes und Gottes gütiges Handeln an ihm, Gott ist mit ihm noch zurechtgekommen. Trotz seiner schweren Verschuldung wird dieser Jakob noch zu einem der Erzväter, zu einem der Glaubenshelden, von dem wir in Hebräer 11 sogar lesen können. Da taucht dieser Jakob, dieser Betrüger, wieder auf und von ihm wird berichtet von einem Glaubenshelden. Und das ist es nämlich, dass man mal etwas falsch macht im Leben. Das ist ja noch nicht mal das Schlimmste. Aber wenn man aus Fehlern nichts lernt, das ist schlimm. Jakob wünschte sich sehnlichst Segen, aber die Umstände standen dagegen. Und er hilft ein bisschen nach. Und wie viele widrige Umstände kennen wir auch in unserem Leben, gerade auch vielleicht im Glaubensleben, wo wir versucht sind, ein bisschen nachzuhelfen. Oder denken wir an Zachäus, diesen Oberzöllner, von dem uns in Lukas 19 berichtet wird. Der wollte zu Jesus, aber der arme Mann war klein von Gestalt. Der konnte nicht über die Volksmenge schauen. Es stand etwas dagegen und er musste auf einen Baum klettern. Es gibt Kämpfe manchmal, um zu Jesus zu kommen. Da muss man konsequent sein, notfalls geistlich gesehen auch mal auf einen Baum steigen. Die Umstände sind oft dagegen, in unserer Nachfolge auch. Dann müssen wir im Glauben überwinden und dürfen nicht irgendwelche zwielichtigen Dinge tun, wie es hier der Jakob tat. Das bringt uns nicht voran. Und Jakob macht hier in dieser Geschichte den Fehler seines Lebens. Er greift zum zweiten Mal zur Selbsthilfe. Am Anfang, als erstes, hat er seinen Bruder betrogen und jetzt betrügt er seinen Vater. Solch ein Typ war der Jakob, obwohl er eigentlich grundsätzlich ein Gottesmann war, ein Mann, der mit Gott lebte. Und sind wir nicht auch manchmal solche Typen? Wir leben mit Gott, wir sind Gotteskinder und gehen trotzdem manchmal eigene Wege und erwarten, dass Gott uns segnet. Und doch, Gott kommt mit Jakob zurecht, er kommt auch mit uns zurecht. Er ist gnädig und barmherzig und geduldig und von großer Güte. In Römer 11, Vers 29 finden wir diese Aussage, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Er macht das schon richtig, aber wir machen ihm oft viel Mühe, bevor er mit uns zum Ziel kommen kann. Jakob handelt im Unglauben und er handelt in Ungeduld und Hebräer 10, Vers 36 sagt uns, Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Jakob handelt im Unglauben und in Ungeduld. Wenn wir nochmal in diese Vorgeschichte hineinschauen, Esau war ja, so sagt uns die Bibel, ein rauer Typ, er war behaart und der Vater war schon alt, seine Augen waren dunkel geworden, er konnte seine Söhne nur noch durch den Tastsinn unterscheiden, er konnte sie nicht mehr erkennen, so vom Augenlicht her. Und Jakob, der wusste das ja, der hatte die Kleider seines Bruders angezogen, weil die nach Wildbret rochen. Und damit noch eine Erkennungsmöglichkeit für den Vater boten. Und er nimmt die Ziegenfelle von dem Opfertier und bedeckt damit seine glatten Hautpartien, die Hände und den Hals, damit der Vater nichts merkt. Der war richtig gerissen. Ne? Der hat das richtig gemacht. Also wenn schon, denn schon. Ne? Und man liest das so, aber fragen wir uns mal, warum macht der Jakob denn das eigentlich? Und ich glaube, die Antwort ist, Jakob wollte nicht Jakob sein. Er wollte nicht der sein, der er eigentlich war. Und da kommen wir zurück auf die Frage, wer bin ich eigentlich, wer bist du eigentlich, wer bist du mein Sohn? Jakob wollte Esau sein, Esau, der Haarige, der Raue, der Struppige, unser altes Wesen. Ja, das ziehen wir manchmal über, auch als Gotteskinder. Und das bringt uns oft viele Probleme. Wir Menschen können uns gut verstellen. Und oft passiert es uns, dass wir, die wir eigentlich mit Gott leben wollen, unseren alten Menschen wieder überziehen. Jakob versucht hier seiner Wirklichkeit davon zu laufen und zum Teil gelingt ihm das auch. Er wollte einfach nicht der sein, der er wirklich war. Und genau das tun die Menschen heute auch vielfach. Man schmückt sich gern mit fremden Federn und viele Menschen leben so wie dieser Jakob. Und es gibt auch Christen, soll ich sagen, sogenannte Christen, die so leben, als Jakobsnaturen. Und Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 5, sie haben die Form der Gottseligkeit, aber seine Kraft verleugnen sie. Sie leben lieber in eigener Kraft, sie gehen eigene Wege. Die sind viel bequemer und viel schöner. Die Form der Gottseligkeit ist noch da. Alle sind evangelisch oder katholisch oder freikirchlich und alle haben ihre Taufscheine und Konfirmationsscheine. Aber das alleine bringt's ja nicht. Das ist wichtig, aber es bringt's nicht. Gott schaut hinter die Fassade. Und viele wissen selbst, dass in ihrem Leben etwas faul ist und geben es nur nicht zu. Das ist die Situation des Menschen. Und so verkleidet, mit diesen Fellen an den Händen, geht der Jakob zu seinem Vater ins Zimmer und er hört diese Frage, wer bist du, mein Sohn? Und er lügt dem Vater glatt ins Gesicht und sagt, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Später, nach diesem Kampf am Jabbok, in der Geschichte, die wir hier gehört haben, da wird Jakob wieder gefragt, wie heißt du, wer bist du eigentlich? Und wir wissen in dieser Frage in der Bibel, wenn man sagt, wie man heißt, die Namen bedeuten immer etwas. Da steht das ganze Wesen dahinter. Das ist nicht einfach nur so ein leeres Wort, sondern es bedeutet etwas. Und hier am Jabbok, als Gott ihn fragt nach diesem Kampf, wie heißt du, wer bist du eigentlich? Da hat er was gelernt. Da sagt er nicht mehr, ich bin Esau. Da sagt er, ich bin Jakob, ich bin dieser Betrüger, dieser Lügner, der so viel falsch gemacht hat. Da hat er seine Lektion gelernt. Gott kommt zum Ziel, aber es dauert manchmal lange. Wer bist du, mein Sohn? Wir sehen hier am Jabbok, was das für einen langen Kampf gegeben hat. Die ganze Nacht hat dieser Kampf gedauert. Der alte Mensch stirbt nicht so schnell. Das ist diese alte Jakobsnatur in uns, die immer wieder hochkommt und die immer wieder besiegt werden muss. Jakob lügt hier seinem Vater glatt ins Gesicht und die Tragödie nimmt ihren Lauf. Jakob sagt mit anderen Worten zu seinem Vater, ich bin nicht Jakob, ich bin kein Betrüger, ich bin kein Lügner, ich bin kein schlechter Mensch, ich bin Esau. Und manche sagen sogar, ich gehöre zu einer christlichen Gemeinde. Und ich bin überzeugt, Geschwister, und lasst mich das ruhig einmal sagen, ich bin überzeugt, auch in unseren Freikirchen sitzen vielfach Menschen, manchmal über viele Jahre, die keine wirkliche Veränderung durch Gott in ihrem Leben zugelassen haben, die in falscher Richtung unterwegs sind. Wie tragisch ist das? Es kann passieren, dass wir auf falschem Weg unterwegs sind, aber es ist wichtig umzukehren. Solange wir als Esau in Esau-Verkleidung zu unserem Vater gehen und beten vielleicht sogar und nicht zugeben, dass wir Jakob sind, solange bringt uns das nichts. Wir weigern uns manchmal, unsere Felle, unsere Verkleidung abzulegen, aber wir müssen auch einmal vor Gott den Mut haben, unsere bloßen Hände zu zeigen. Das ist das Geheimnis des Gesegnetwerdens. Die Geschichte geht jetzt weiter. Tritt herzu, mein Sohn, sagt der Vater, damit ich dich betaste, ob du mein Sohn bist, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. Und das ist nochmal so ein zweites Halt. Hier hätte nochmal der Jakob die Möglichkeit gehabt, aus seinem falschen Weg auszusteigen. Aber der zieht das jetzt durch. Und der Vater merkt auch, irgendwas ist nicht in Ordnung. Der sagt, die Stimme ist Jakobs Stimme. Aber die Hände sind Esaus Hände. Irgendwas passt hier nicht. Aber wir wissen, die wir die Bibel kennen, am Ende segnet er diesen falschen Esau, diesen Jakob. Und Jakob gerät in eine Situation, dass er fliehen muss, weil natürlich sein Bruder Esau richtig sauer ist, als der mitkriegt, was hier passiert ist. Jakob muss vor dem Zorn seines Bruders Esau fliehen und er macht sich am Ende nach dieser Begebenheit hier auf den Weg nach Haran zu seinem Onkel Laban. Und auf dieser Flucht hat er eine Begegnung mit Gott und sieht im Traum die Himmelsleiter. Wir kennen diese Geschichte sicherlich. Und Gott verheißt ihm in diesem Traum das Land, auf dem er da gerade liegt, und segnet ihn mit den Worten: Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Ist das nicht erstaunlich? Gott stellt sich hier ganz klar in dieser Situation zu diesem hinterlistigen Betrüger, der auf der Flucht ist vor dem eigenen Mist, den er da angerichtet hat, und segnet ihn trotz allem. So groß ist Gott manchmal, dass er uns selbst dann noch segnet und selbst dann noch nachgeht, wenn wir völlig falsch unterwegs sind. Und Jakob, wir lesen das in der Schrift, ist von diesem Erlebnis sehr beeindruckt, aber mehr eigentlich auch nicht. Es verändert ihn nicht wirklich. Er lebt weiter sein Leben. Und durch sein Verhalten hat sich Jakob jetzt im Anschluss 20 Jahre harte Arbeit bei seinem Onkel Laban in Haran eingehandelt. 20 lange Jahre. Er hatte gelogen, er hatte betrogen, und jetzt kommt die Quittung und er wird selbst betrogen. Er musste seine Heimat verlassen, er musste kämpfen. Er musste schwere Erziehungswege gehen, die wären nicht nötig gewesen. Und jetzt wurde er von seinem Onkel betrogen. Der Jakob hatte sich da in die jüngere Tochter seines Onkels verliebt und wollte die gerne heiraten. Aber im Orient ist es ja so, da kann man nicht einfach mal eine Frau nehmen, wenn man sie gern hätte, sondern die kostet richtig viel Geld, ne? Da muss man was für bieten. Und das konnte der Jakob nichts. Der hatte ja nichts. Als meine Frau und unsere Tochter vor einigen Monaten in der Türkei waren, da wurde ihr auch für unsere Tochter ein paar Kamele angeboten. Ja, so ist das im Orient. Aber ja, was sollen wir mit den Kamelen? Und dann hat sich auch noch die Transportfrage gestellt. Also ist aus dem Handel nichts geworden. Ja, und der Jakob hatte nichts. Der hatte gerade mal sein nacktes Leben gerettet. Der hatte nichts und wollte diese Frau haben. Und dann sagt der Laban zu ihm: Dann dienst du mir 7 Jahre lang und dann kriegst du sie. 7 Jahreseinkünfte für eine Frau. Die waren ganz schön teuer, die Töchter des Laban. Ja, und er dient ihm 7 Jahre. Und dann wird die Hochzeit gefeiert. Und jetzt haut ihn der Laban übers Ohr. Und jetzt merkt der Jakob das erste Mal, wie es ist, wenn man betrogen wird. Am nächsten Morgen, als er aufwacht, da hat er die falsche Frau neben sich liegen, die ältere Tochter. Und der Laban sagt zu ihm: Das ist bei uns so Sitte, dass erstmal die ältere verheiratet wird. Und dann kommt die junge. Aber der Jakob, wir haben das jetzt schon gemerkt, das ist ein hartnäckiger Bursche, der gibt so schnell nicht auf. Der arbeitet weitere 7 Jahre jetzt für die andere Frau. Also der war schon hartnäckig, der wollte sein Ziel erreichen. Er wurde betrogen, er hat also 14 Jahre für 2 Frauen gearbeitet, aber am Ende, da überlistet er auch den Laban noch und wird reich, indem er seinen Schwiegervater übers Ohr haut und dem eine ganze Menge von seinen Herden dann abnimmt. Ich kann das nicht alles im Detail ausführen. Er ist letztlich immer noch der Alte geblieben. Und wir lesen am Ende dieser Geschichte, dass Jakob wieder fliehen muss, jetzt vor seinem Onkel. Und in dieser Situation, 20 Jahre später, da fordert Gott den Jakob auf, nach Hause zurückzukehren. Zurück dorthin, wo er versagt hat. Und das ist der Punkt. Und das ist der Punkt, an den müssen wir kommen. Da müssen wir uns irgendwo unserem Gott stellen. Jakob muss zurück dahin, wo er versagt hat, zurück zu seinem Bruder. Und das war ein riesiges Problem. Der hatte das nicht vergessen. Vielleicht hatte Jakob gedacht, naja, 20 Jahre, da ist Gras über die Sache gewachsen. Aber das war nicht so. Der Esau war immer noch richtig sauer. Der war nicht gut, auf ihn zu sprechen. Aber es ist der einzige Weg zu den Segnungen Gottes, dorthin zurück, wo wir versagt haben, um das wieder in Ordnung zu bringen, um Vergebung zu empfangen. Und der Jakob hört nun, als er auf dem Heimweg ist, dass sein Bruder Esau ihm mit 400 Mann entgegenkommt. Das war ein Problem. Der Jakob, der hatte seine Frauen und seine Kinder und eine Riesenherde Vieh, aber keine Leute, die ihm beistanden. 400 starke Männer. Armer Jakob. Und ich denke, jetzt flattert ihm die Hose. Jetzt ist er am Ende. Was soll ich nur machen, sagt er sich. Können wir uns vorstellen, wie der sich jetzt gefühlt hat? Jakob hatte sicherlich zum ersten Mal jetzt richtig Angst. Und wir sehen in dieser Geschichte dann, wie der Mensch alles versucht, um sich auch da noch herauszuwinden und wie der alte Jakob eben nicht so gerne stirbt. Er ist noch nicht so ganz am Ende seiner Schlauheit. Er fängt endlich an zu beten, das ist der eine Punkt, endlich fängt er an zu beten. Wenn nichts mehr geht, so wenn die Karre total festgefahren ist, dann kriegen wir Menschen ja vielleicht doch nochmal die Kurve und wenden uns an Gott. Und Jakob betet in dieser Situation auch zu seinem Gott. Aber eigentlich reicht ihm das nicht. Er will die Sache doch lieber selbst in die Hand nehmen und überlegt sich, wie kann ich meinen Bruder versöhnlich stimmen? Und er will mit Geschenken retten, was zu retten ist. Und er stellt zusammen 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Fohlen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen, 10 Esel, ein Vermögen in der damaligen Zeit. Das alles wollte er seinem Bruder schicken, damit er wieder wohlgesonnen ist. Aber wir können mit äußeren Dingen, mit Geschenken unseren Gott nicht beeindrucken. Es gibt Leute, die sind eher bereit, vielleicht 1.000 Euro für ein Missionswerk zu spenden, als einmal vor Gott ihre Schuld einzugestehen. Das geht so nicht. Das lässt Gott nicht zu. Und wir können uns unsere Geschenke sparen und alle guten Werke, wenn wir glauben, durch eigene Leistung Gott zufriedenstellen zu können. Und hier in diesem Text, den wir jetzt gelesen haben am Jabok, da sehen wir den Abschluss eines langen Irrwegs. Eine einzigartig schöne Geschichte. Jakob muss sich seinem Gott stellen. Seine Frauen und seine Söhne und seine ganze Habe, alles was er hat, haben wir ja gelesen, schickt er über den Jabok. Das war so ein kleiner Nebenfluss des Jordan. Und endlich bleibt er allein zurück. Es kann lange dauern, bis ein Mensch endlich einmal zur Ruhe kommt. Hier ist Jakob endlich allein, er kommt zur Ruhe. Man muss sich seinem Gott stellen, allein stellen. Da kann nicht dein Mann helfen oder deine Frau oder deine Eltern oder wer auch immer. Wir müssen unser Leben vor Gott allein in Ordnung bringen. Wir müssen uns allein vor Gott verantworten. Und wir haben hier im 25. Vers gelesen, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Hier steht nicht, dass Jakob mit dem Mann rang, sondern der Mann rang mit Jakob. Gott hat die Initiative ergriffen. Warum hat denn der Jakob seine Familie und alles, was er hatte, vorausgeschickt? Der hatte Angst vor dem folgenden Tag, vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau. Der wollte noch mal zur Ruhe kommen. Der wollte vielleicht mal so richtig ausschlafen. Ne? Der hatte da viele Kinder und Frauen und eine große Herde Vieh. Das war richtig Lärm. Der wollte zur Ruhe kommen. Der wollte eigentlich nicht die ganze Nacht kämpfen. Der wollte sich sammeln für das, was ihm bevorstand. Da rang ein Mann mit Jakob, bis die Morgenröte heraufkam. Gott hat die Initiative ergriffen. Jesus hat auch gerungen am Kreuz von Golgatha. Da ist die Schlacht geschlagen. Nicht wir haben etwas geleistet. Jesus am Kreuz hat es vollbracht. Bei ihm liegt die Leistung. Und deshalb können wir auch heute für uns nur von Gnade sprechen. Jesus hat gekämpft und geblutet. Er hat für uns gerungen. Er hat gesiegt. Sie kämpften, bis die Morgenröte heraufkommt. Die beiden haben lange gekämpft. So leicht gibt sich der alte Jakob nicht geschlagen. Er hat die ganze Nacht gekämpft. Der alte Mensch stirbt nicht so gerne. Und doch irgendwo, irgendwann werden wir merken, in Gottes Gegenwart müssen wir aufgeben. Und lassen wir die Frage doch einmal zu, auch an uns heute Morgen. Wie lange wollen wir denn noch kämpfen? Wie lange wollen wir nicht einsehen? Es ist längst ausgekämpft. Jesus hat es vollbracht. Er hat es ausgerufen am Kreuz. Jesus hat für uns gekämpft. Er hat um uns gerungen, um unsere Seele. Gott ist am Wirken. Gott ist am Wirken, damit er uns endlich segnen kann. Wie viele Menschen sind zu stark für den Segen Gottes, weil sie immer alles selber machen wollen? 20 Jahre harte Arbeit liegen hier hinter dem Jakob. 20 Jahre hat er sich durch sein Leben gekämpft und gerungen, bis er endlich merkt, es hat keinen Wert, ich bin überwunden, ich muss aufgeben. Zerbruch ist hier angesagt. Phnuel nannte er die Stätte. Haben wir Phnuel erlebt, wirklich erlebt? Phnuel heißt Angesicht Gottes. Wie wollen wir denn mit unserem Leben, mit unseren eigenen und eigensinnigen Wegen vor dem Angesicht Gottes bestehen? Am Ende hat es Jakob begriffen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und Gott steht heute vor uns, obwohl wir ihm viel Arbeit gemacht haben. Wir können das in Jesaja 43 lesen. Wir haben ihm viel Arbeit gemacht mit unseren Sünden, mit unseren falschen Wegen. Jesus hat es das Leben gekostet, aber er hat gesiegt. Nicht unsere Stärke ist gefragt, die Stärke Gottes hat gesiegt auf Golgatha. Und wenn es gar nicht anders geht, und das gab hier ein Problem in dem Kampf, ja, Gott konnte diesen alten Jakob nicht bezwingen, dann muss Gott auch einmal auf die Hüfte schlagen, die Hüfte verrenken, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Manche Menschen müssen erst schwerste Schicksalsschläge erleben, bevor sie merken, dass sie auf der Flucht vor Gott sind und Gott zu ihnen reden kann. Und jetzt am Ende dieses Kampfes, da steht wieder die Frage, wie heißt du, wer bist du eigentlich? Ja, sagt Jakob jetzt, ich heiße Jakob, ich bin wirklich ein Lügner, ein Betrüger, ich habe vieles, vieles falsch gemacht in meinem Leben, ich war in falscher Richtung unterwegs. Ja, es ist einmal zu Ende, dann hört das Heucheln auf, dann müssen wir zugeben, ich bin in falscher Richtung unterwegs gewesen. Ich bin vielleicht voller Neid, voller Stolz, was weiß ich, wo wir so unsere Probleme haben. Und das ist Penuel, Selbsterkenntnis im Angesicht Gottes. Dann ist der alte Weg zu Ende. Jakob ist viele falsche Wege gegangen, bis Gott ihn am Ziel hatte. Und so manchen Irrweg hätten wir uns vielleicht auch sparen können, wenn ich so in mein Leben blicke. Natürlich, da war auch vieles falsch. Aber Gott hat am Ende immer wieder gesiegt. Er hat uns wieder zurechtgebracht. Er hat mich wieder zurechtgebracht. Und wir lesen in der Bibel hier in diesem einen der letzten Verse, und als er an Penuel vorüber war, ging ihm die Sonne auf. Jetzt hatte er Licht in seinem Leben. Wenn die Sonne aufgeht, wenn die Last und die Schuld abfallen, wenn endlich Ruhe einkehrt in ein gejagtes Leben, wenn wir endlich bereit sind, unsere eigenen und oft verkehrten Wege in die Hand Gottes zu geben, dann haben wir Frieden. Frieden mit Gott und auch Frieden mit Menschen. Wenn wir nämlich dann weiterlesen, dann sehen wir auch die Veränderung in Jakobs Leben. Jetzt hat er etwas verändert, jetzt hat er etwas gemerkt, dass er die Initiative ergreifen muss. Er hat sich mit seinem Bruder versöhnt. Er hatte ja eigentlich vor, diese Geschenke vorauszuschicken, die Esel und Kamele und was weiß ich alles. Aber jetzt geht er selbst voran. Jakob geht selbst voran, er geht dem Esau entgegen und verneigt sich 7-mal vor seinem Bruder. Das ist Demut. Und jede Verneigung war ein Bekenntnis seiner Schuld. Esau, verzeihe mir, ich bin schuld, ich habe versagt, ich habe es falsch gemacht. Das hatte er vorher noch nicht geschafft. Gott kann an uns und in uns und durch uns nur dann wirken und erst dann wirken, wenn auch wir Gottes Kinder lernen, nicht immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern zu sagen und zu bekennen, ja, auch wir haben oft versagt. Viele Menschen sind enttäuscht, zum Teil zu Recht enttäuscht von Christen und wenden sich deshalb auch von Gott ab. Und dass heute nur noch wenige Menschen für Jesus gewonnen werden können, und davon bin ich überzeugt, das liegt nicht nur an den Esaus draußen, sondern zum Teil auch an uns Jakobs in den Kirchen und Gemeinden. Weil die Menschen uns sehen, die wir mit Jesus leben, aber letztlich keinen Unterschied mehr feststellen können. Wir leben unser Leben, wir gehen unsere Wege. Aber wir sehen hier die Veränderung in Jakobs Leben, wie Penuel in sein Leben hineingewirkt hat, wie er sein altes Leben in Ordnung bringt. Wer noch irgendeine Bitterkeit in seinem Herzen hat, wer nicht vergeben kann oder wer nicht versöhnungsbereit ist, der kann nicht gesegnet werden. Da sitzen wir vielleicht sonntags in den Gottesdiensten und beten voller Inbrunst, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und in unserem Leben ist Unfrieden und Unversöhnlichkeit und wir wundern uns, dass Gott uns nicht segnen kann, wie wir das eigentlich erwarten, und Gott möchte das so gerne, er möchte uns segnen. Wir sollen Gotteskämpfer werden. Jakob, dieser Betrüger, der bekommt nach diesem Kampf einen neuen Namen, Israel. Und Israel heißt Gotteskämpfer. Lasst uns kämpfen. An der Seite Gottes gehört uns der Sieg. Paulus schreibt einmal in 1. Korinther 15, unsere Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Aber es ist manchmal nötig, dass wir geschliffen werden, bis wir endlich so weit sind, dass Gott uns brauchen kann, dass Gott uns segnen kann. Wir sind noch nicht fertig, wir sind auf dem Weg. Wir sind erlöst, ja, aber noch nicht fertig. Und manchmal sind wir in falscher Richtung unterwegs. Und Gott möchte so gern, dass wir in den Wegen laufen und gehen, die er uns bereitet hat, die uns zum Ziel führen, gute Wege gehen. Ja, möge uns der Herr helfen, dass wir diesen richtigen Weg immer wieder erkennen, dass wir so diese Stopps, diese Haltepunkte, die Gott in unser Leben hineinspricht, dass wir die hören und umkehren, wenn es nötig ist. Wer bist du, mein Sohn? Wer bist du, mein Sohn? Amen.